Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, mit Ihnen hier in der Johanneskirche am 14. Sonntag nach Trinitatis diesen Gottesdienst zu feiern. Und ich begrüße zugleich unsere Zuhörer draußen an den Telefonen ganz herzlich. Ja, liebe Gemeinde, Sie kennen das aus Ihrem Leben. Es ist manchmal nötig, jemanden zu bitten, an ihn zu appellieren, jemanden anmahnen, jemanden abmahnen, sich an jemanden mit einem Mahnwort oder gar mit einem Mahnruf zu wenden oder schlussendlich einen Ordnungsruf loszulassen, damit dieser sein Handeln entweder unterlässt oder sein Nichthandeln unterlässt. Als Kind und Jugendlicher wurde ich von meinen Eltern sehr oft ermahnt. Man hat auch manchmal den Eindruck, in der Kirche würde man andauernd ermahnt. Aber das stimmt oft gar nicht. Aber heute werden wir alle, also ich auch wieder mal, ermahnt. Und zwar nicht vom Kirchenvorstand oder vom Pfarrer persönlich, sondern vom Apostel Paulus. Sie müssen sich jedoch nicht vor dem Zeigefinger, dem Erhobenen, fürchten, sondern seien Sie sich sicher, diese Ermahnungen werden Ihnen helfen. Und, ich hatte Ihnen draußen ja schon so kleine Zettel verteilt, diese Ermahnungen können Sie mit nach Hause nehmen. Ich will die Begrüßung mit dem Wochenspruch für die heutige beginnende Woche abschließen. Und das soll diesmal keine Ermahnung sein, sondern nur ein Wink. Aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und diesen Vers hören wir jetzt auch musikalisch von Herrn Manuel Pschorn, der uns an der Orgel begleiten wird.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Lob der Barmherzigkeit und Nächstenliebe lesen wir im 112. Psalm. Und er erzählt davon, wie der Gottesfürchtige durch die Liebe und die Zuwendung zum Nächsten aufblüht. Der Choral Liebe, die um mich zum Bilde, verstärkt diesen Psalm noch. Aber da gibt es auch etwas, das quersteht. Denn die Verhältnisse, sie sind nicht so, singt der Bettlerkönig Pietschem in der Drei-Groschen-Oper. Auch daraus hören wir Verse, die Spannung dieses Psalmes zu unserer Realität ausdrücken. Musik.
dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen.
Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht?
Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht.
Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich. Und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.
Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren stehen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, den Nächsten lieben, ihn achten und für ihn da sein, in Treue zu ihm zu stehen, wie gerne wollen wir so sein. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Da, wo Liebe sein sollte, ist oft Neid, Hass oder Verachtung. Unser Herz ist manchmal so hart gegen unseren Nächsten und wird blind für das, was du von uns forderst. Darum bitten wir, Herr, erbarme dich. Gott treu ist, egal ob wir treu sind, davon spricht der 145. Psalm. Der Herr ist treu in allen seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Und darum Lob singe dem Herrn, erhebet seinen heiligen Namen. Thank you. Lass uns beten. Barmherziger Gott, wir beten dich an als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und daran können wir schon sehen, dass in deinem Wesen die Gemeinschaft angelegt ist und dass es die Beziehung ist, die Leben schenkt. Wir bitten dich, erfülle auch uns mit dieser Lebendigkeit, damit wir untereinander auch verbunden bleiben in dir, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.
Hören wir das Evangelium für den heutigen Sonntag aus dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 11 bis 19. Wer kann, der möge sich erheben. Ja, vielen Dank. Es ist überschrieben, die 10 Aussätzigen. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Nun wollen wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Thessaloniki heute einen Brief. Und er tut, was wir auch gelegentlich tun, wenn wir einen Brief schreiben, und ich meine einen richtigen Brief auf Papier und keine E-Mail. Am Ende fügt er noch ein paar Ermahnungen an. Und die hören wir jetzt mal uns an. Wir ermahnen euch aber, schreibt er, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Am Ende ein paar Ermahnungen, liebe Gemeinde. Vergesst das nicht, mein Paulus, damit. Was sollen wir nicht vergessen? So einiges. Am Beten festhalten. Uns einen fröhlichen Mut bewahren. Das Böse meiden. Dankbar sein. Das sind eigentlich wirklich gute Tipps. Nicht nur für die Leute in Thessaloniki von vor fast 2000 Jahren, sondern auch für uns. Und darum haben wir Ihnen einige davon am Eingang ausgehändigt, praktischerweise als Aufkleber. So kann man die Erinnerung irgendwo hinkleben. An den Kühlschrank, auf den Terminkalender, vielleicht sogar auf das Handy. Und immer wenn der Blick darauf fällt, ist das wie eine wichtige Erinnerung. Ja, ich könnte eigentlich dankbarer sein. Oder eigentlich habe ich doch Anlass, fröhlich zu sein. Oder, oh, jetzt habe ich gerade zugelassen, dass so ein böser Gedanke sich in mir festsetzt. Mit diesen Empfehlungen, so möchte ich es mal nennen, diese Ermahnungen, da könnte unser ganzes Leben eigentlich besser werden. Da könnte die Gemeinschaft unter uns viel besser funktionieren, wenn das alle machen würden. Was wäre das für eine schöne Welt, wenn sich daran alle halten würden? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Das singt der Kopf der Londoner Bettelmafia Peachum in der Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht. Natürlich habe ich leider recht, sagt er da. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut anstatt zu roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Manchmal denkt man, dass dieser alte Text von Brecht die Verhältnisse in unserer Welt eigentlich besser beschreibt als manches, was wir in der Bibel lesen. Wir wären so gerne gut. Wir würden so gerne gut miteinander umgehen. Dankbar, geduldig mit jedermann, die Schwachen immer tragen. Doch die Verhältnisse, sie sind eben nicht so, dass wir uns immer um andere kümmern können, weil wir ja so viel mit uns selbst zu tun haben. Die Verhältnisse sind nicht so, dass wir einander mit Achtung und Respekt begegnen können, denn die anderen, die sind ja so furchtbar anders als wir. Wenn die so wären wie wir, dann wäre das viel einfacher. Die Verhältnisse. Wie sind die denn bei uns im Jahr 2020? Wir lesen davon in den Zeitungen, sehen das auf den Straßen und vielleicht erleben wir das in unserem persönlichen Umfeld auch. Die Verhältnisse gerade jetzt sind auch Verhältnisse der Spaltung. Schon seit einiger Zeit ist ja so ein Konsens zerbrochen den wir eigentlich immer alle geteilt haben, auch wenn wir ganz verschiedener Meinung waren. Es scheint so, dass uns immer weniger untereinander verbindet und vielmehr die Menschen spaltet. Die Umgangsformen werden rauer. Wir wissen alle, was für einen Dreck sich manche anhören müssen in den sozialen Netzwerken und wie schnell manche dabei sind, aus der scheinbaren Anonymität heraus andere zu schmähen, zu beleidigen, gar zu bedrohen. Gewalt wird scheinbar immer alltäglicher. Aus nichtigem Anlass, so lesen wir, werden Menschen angegriffen, geschlagen, bedroht, vor Züge geworfen. Wieder andere setzen für ihren eigenen Ruhm oder ihr Vergnügen das Leben anderer einfach aufs Spiel, wenn sie sich mitten in der Stadt Autorennen liefern, wo dann Unschuldige zu Tode kommen. Natürlich habe ich leider recht, sagt Pietschim. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, die Verhältnisse sind nicht so, wie Paulus uns das ans Herz legt. Und manchmal kann man darüber verzweifeln. In unserem Umgang mit der Corona-Krise tut sich in den letzten Wochen so ein tiefer Riss und Spalt auf. Gewiss, es sind eigentlich nur wenige, die die Aufmerksamkeit der Medien beherrschen mit ihren Reichskriegsflaggen und Verschwörungstheorien. Dahinter aber, da tut sich doch ein Bruch auf, ein Riss, der zuweilen bis in Familien- und Freundeskreise hineinreicht, zwischen denen, die in Angst sind, und denen, die nicht länger bereit sind, ihr Leben auf ein Virus auszurichten, von dessen Gefährlichkeit sie gar nicht überzeugt sind. Ich erlebe da manchmal viel Unerbittlichkeit, Unversöhnlichkeit, wechselnde Unterstellungen. Das Miteinanderreden, das kommt an diesem Punkt ganz schnell ans Ende. Ja, das stimmt, was wir seit dem Frühjahr erleben, das hat unser Leben so verändert. Es hat uns viel Selbstverständlichkeit genommen und auch viel Freiheit. Und viele hat es in existenzielle Nöte gebracht. Und wir wissen nicht, wie das weitergeht und wie das im nächsten Jahr aussieht. Aber ist es die einzige Möglichkeit, das nur zu lesen als eine Geschichte von Einschränkung und Aufgabe von Freiheit? Kann man diese letzten Monate nicht auch anders lesen? Nicht nur als Leidensgeschichte von gestohlener Freiheit, sondern auch als Geschichte von Solidarität und Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Wir haben doch viel auf uns genommen, um Schwache zu schützen, so wie Paulus das sagt. Ja, das Virus ist nicht für jeden gefährlich. Aber wir haben so viele Einschränkungen auf uns genommen, weil uns vor allem wichtig ist, dass niemand preisgegeben wird. Man kann vieles kritisch sehen, man kann zu anderen Schlussfolgerungen kommen und da ändert sich ja auch gerade was. Selbst die, die diese Regeln und Einschränkungen erlassen in Wissenschaft und Politik, die sind ja ehrlich genug zuzugeben, dass sie auch unsicher sind und dass nicht jede Entscheidung, die sie getroffen haben, aus der Rückschau mal Bestand haben wird. Aber warum ist das Streiten darüber so unbarmherzig geworden, so erbittert? So voller Verachtung, manchmal voller Hass. Warum sind wir nicht in der Lage, auch denen, die die Situation anders einschätzen als wir, erstmal lautere Motive zuzubilligen, statt sie als verblendet oder von dunklen Mächten gesteuert zu schmähen? Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Klingt das nicht wie gerade für uns geschrieben? Aber wir lassen uns halt nicht gerne ermahnen. Da fühlen wir uns klein gemacht, ins Unrecht gesetzt, wie ein kleines Kind, das zurechtgewiesen wird. Und dabei haben wir doch so gerne Recht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Zug an uns. Wir haben gerne Recht. Einen Satz in diesem Text, liebe Gemeinde, gibt es, von dem her all diese Ermahnungen aber einen besonderen Sinn hat. Und das ist der letzte. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz von Gottes Treue. Und den möchte ich vor allem behalten aus diesem Text. Und von der Treue Gottes, da kann ich mich auch gerne ermahnen lassen. Ja, ermahnt werden gefällt mir auch nicht so gut. Aber von der Treue Gottes kann ich so eine Ermahnung gut annehmen. Denn das macht uns nicht klein, wenn wir uns an Gottes Treue erinnern. Da geht es nicht um erhobenen Zeigefinger, da geht es eher um Ermutigungen. Vielleicht ist es ein besseres Wort als Ermahnung, Ermutigung. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, das bedeutet nicht, jetzt strengt euch mal mehr an, sondern das heißt vielleicht, erkennt doch, was Gottes Treue euch für Lebensmöglichkeiten eröffnet. Von diesem Gedanken an Gottes Treue erscheint auch der Streit, wer da Recht hat, in einem anderen Licht. Die Treue Gottes, die hebelt diesen Streit irgendwie auf, denn Gott ist treu, egal ob wir Recht haben oder nicht. Der Streit darüber, wer Recht hat, um die Wahrheit, der bringt uns nicht weiter, wenn das Streiten darum nicht auch diesen Geist der Treue atmet, des ja, füreinander Einstehens, des aneinander Festhaltens, zueinander Haltens. Recht haben ist nichts ohne diesen Geist der Treue. Recht haben bedeutet gar nichts, wenn wir dann den anderen abschreiben und aufgeben oder preisgeben. Wo wir den preisgeben, der eine andere Meinung hat als wir, der nicht zu unserer Blase gehört, wie man das heute so gerne formuliert. Das bloße Recht haben wollen, das bringt uns auseinander. Und darum brauchen wir die Treue untereinander, damit wir uns nicht verlieren. Nur Recht zu haben, das macht unsere Welt eisig kalt. Und wir haben niemals Recht, glaube ich, wenn wir dabei nicht auch treu sind. Wo die Treue fehlt, da hat man nicht Recht. Wo man andere preisgibt, hat man nicht Recht. Ohne Treue wird sogar die Wahrheit zum Verrat. Nicht das Recht haben ist das Höchste, sondern dieses füreinander Einstehen, am anderen festhalten, dass wir uns als verlässlich erweisen, und zwar nicht nur dann, wenn zwischen uns alles in Butter ist, sondern auch dann, wenn es schwierig wird und wenn wir streiten und ringen, dann kommt es umso mehr auf die Treue an. Wahrheit ohne Treue ist falsch. Wahrheit ohne Treue ist unmenschlich. Die Wahrheit ist sowas Abstraktes. Sie braucht auch diesen Aspekt der Zuwendung, der Treue. Ohne Treue ist das alles falsch. Ist das nicht so auch eine gute und wichtige Botschaft für unsere nervöse Zeit? Gottes Treue ist der Kern und aus diesem Kern breitet sich dann so ein Fächer von Lebensmöglichkeiten aus. Ermutigungen zur Treue sind all diese Ermahnungen des Paulus. Es sind Hinweise darauf, wie wir auf Gottes Treue antworten können, so wie dieser eine Samariter auf die Heilung Jesu geantwortet hat, indem wir uns vom Bösen abwenden und das Gute suchen, indem wir als frohe und dankbare Menschen leben und nicht als Griesgrame, indem wir das Beten nicht vergessen. Und wenn wir diesen Geist, diesen freien Geist, diesen Geist der Treue nicht hineinpressen in unsere eigenen Vorstellungen, und vor allem, indem wir nicht gleichgültig anderen gegenüber handeln. Und das ist kein Befehl, sondern wir sollen das tun aus einem dankbaren Herzen heraus, weil wir Lebensmut und Zuversicht gewinnen aus dem Vertrauen darauf, dass Gott so treu ist. In der Treue Gottes nimmt das alles seinen Anfang. Und nehmen Sie diese Ermutigung bitte mit nach Hause. Und wenn Ihr Blick dann auf so einen Aufkleber fällt, dann fühlen Sie sich einfach mal dazu ermutigt. Ermutigt, auf Gottes Treue zu antworten. Ermutigt zu all den Möglichkeiten an Leben, die uns die Treue Gottes eröffnet. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you. Erheben wir uns zum Fürbittengebet. Wir wollen dabei vor Gott stille werden und unser eigenes Gebet in unseren Herzen beten, angeleitet durch ein paar kurze Leitgedanken, unterstützt von der Orgel. Und was immer wir auch Gott vorbringen, wir vertrauen auf seine Treue und darauf, dass er uns hört. Jesus Christus, du bist uns treu. Wir denken vor dir an Menschen in unserer Nähe, die unsere Treue brauchen, unsere Hilfe, an einsame, beladene und belastete und bringen sie in der Stille vor dich. Wir denken vor Gott an Menschen, die treu sind, die ihre Kraft für ihre Nächsten einsetzen, auch in unserer Nähe. Und in der Stille wollen wir um Gottes Segen für ihr Werk bitten. Herr Jesus Christus, du regierst die Welt mit deiner Treue. Wir bitten dich, mach auch uns zu treuen Menschen. Und wir beraten in der Stille mit Gott, wo es uns schwerfällt, die Treue zu bewahren. Unser himmlischer Vater, deiner Treue vertrauen wir unsere ganze Welt an. Und in der Stille beten wir für all die Nöte, die wir nicht wenden können. Und schließlich bitten wir um Frieden, um den Frieden in unserer Gesellschaft, der uns erhalten bleiben möge, und den Frieden, der sich ausbreiten soll in der ganzen Welt. Miteinander beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, auch in Corona-Zeiten geht es mit der Konfirmandengruppen weiter. Und an euch der Hinweis, dass ihr euch zu den euch bekannten Zeiten am Dienstag wieder treffen werdet. Und bitte beachten, Treffpunkt ist die Christuskirche in Eltville. Wir laden ein zu den nächsten Gottesdiensten am kommenden Sonntag wieder um 10 und um 11 Uhr hier in der Johanneskirche und, wie es schon fast Brauch ist, mit Pfarrer Breidenstein. Die Kollekte des letzten Sonntags war bestimmt für die Einzelfallhilfe der regionalen Diakonie und ergab eine Kollekte von 142,22 €. Heute ist die Gabe für Aufgaben in unserer Gemeinde bestimmt. Und als Beispiel kann ich nur sagen, wir haben eine sehr schöne und würdevolle Konfirmationsfeier im Kloster Eberbach abhalten können. Und wir verhandeln auch mit den Verantwortlichen darum, weitere große Festgottesdienste da an dieser stattlichen Stelle durchführen zu können und durchführen zu dürfen. Aber Sie wissen auch, das Kloster lebt natürlich davon, dass Sie Einnahmen generieren. Und das Kloster ist, was kirchlichen Bedarf anbetrifft, ziemlich ausgeräumt. Das heißt also, sämtliche Technik, sämtliche Gegenstände, die wir für einen Gottesdienst brauchen, müssen wir dort hinschaffen oder anmieten. Aber vielleicht ist es Ihnen ja etwas wert, zum Beispiel Erntedank oder andere Festgottesdienste, die hier anstehen, in diesem Ambiente und mit einer vor allen Dingen großen Gemeinde feiern zu können. Ja, wir danken Herrn Manuel Czorn, der uns heute den Gottesdienst mit musikalisch untermalt hat. Bevor wir von ihm das Lied zum Abschied hören, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wieder die Möglichkeit besteht, draußen vor der Kirche zu singen. Liedblätter gibt es, glaube ich, am Ausgang. Ist das so? Ja, gut. Also, jetzt hören wir noch mal das Lied "Nehmt Abschied, Brüder".
Gemeinde, Eine kleine Anmerkung noch. Sie sagten ja schon, es ist im Moment etwas Gewohnheit, dass ich die Gottesdienst halte, noch in diesem Monat. Darum ist mir ein Bedürfnis, auch ganz herzlich der Gemeinde die Grüße von Frau Schamp auszurichten, die ja noch mit ihrem verletzten Fuß zu Hause liegt und noch nicht bewegungsfähig ist, aber sich schon sehr freut, dass es vielleicht im nächsten Monat jetzt überstanden ist und sie dann auch wieder hier sein kann. Und bis dahin gebe ich mir Mühe, sie nicht allzu sehr zu langweilen. Und nun erheben wir uns und bitten um Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.